Herzlich willkommen zum RDL-Wochenrückblick, einer Sendung, in der wir auf die politischen und gesellschaftlichen Themen blicken, die uns im Laufe dieser Woche hier bei Radio Dreieckland beschäftigt haben. Mein Name ist David Graf, ich bin der Host dieser Sendung und begleitet werde ich heute von einem RDL-Kollegen, der in seiner Sendung Radio Ech politische und Ukraine-bezogene Themen behandelt, aber auch immer wieder Beiträge zu Kultur, Musik und anderen Ländern oder Regionen im Programm hat. Herzlich willkommen, Dimitri.
Hallo.
Hallo. Dimitri, ich habe hier im Studio schon ein paar Tassen aufgestellt, die ich gerade aus der Studioküche gemopst habe. Du kannst dir denken, warum die Tassen hier stehen.
Genau, weil März vor der Tür ist. Ja gut, sorry, der Wortwitz musste einfach sein.
Ein guter Karlauer. Ja.
Genau.
Genau, es geht um die Aktion Friedrich Merz oder den Aufruf Friedrich Merz bzw. dem Konrad-Adenauer-Haus der CDU Tassen zu schicken, weil Merz noch in einer Rede vor der Bundestagswahl gesagt hatte, er würde Politik für diejenigen machen, die noch alle Tassen im Schrank hätten und nicht für grüne und linke Spinner. Zudem hat die CDU-Fraktion dann diese Woche nochmal nachgelegt, hat eine kleine Anfrage gestellt im Bundestag zur staatlichen Unterstützung für die Arbeit von NGOs und die im Prinzip auch in Frage gestellt. Dimitri, welche Tasse aus deinem Küchenschrank würdest du Friedrich Merz schicken? Hast du ein paar übrig?
Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit mit Erschrecken festgestellt, dass ich viel zu viele Tassen habe. Mit der Zeit einfach angesammelt, dass gar nicht alle Tassen in meinen Tassenschrank reinpassen. Also man könnte, wenn man schon sagen wollte, habe ich sozusagen nicht alle Tassen im Schrank, weil ich zu viele davon habe. Ich habe wirklich, ich hätte etwas tatsächlich zu verschenken. Ja
ich habe hier, wie gesagt, aus der Küche von Radio Dreieckland ein paar Tassen hier, so die klassisch große, ja, so Kuscheltasse, ja, für so den ganz großen Cappuccino am Nachmittag im Winter. Dann haben wir links daneben, naja, so eine Motto-Tasse mit einer müden Katze drauf und darauf steht dann irgendwie Touch my coffee and I will slap you so hard. Was weiß ich. Und dann noch eine eher, naja, meditativ-kontemplative Tasse mit dem Spruch, alles hat seine Zeit. Also ich bin ja der Meinung, wer aus einer immer festgelegten, von Freunden oder Familie oder Kollegen geschenkten Tasse jeden Tag seinen Kaffee oder seinen Tee trinken muss, hat sein Leben verwirkt. Wie siehst du das?
Also müssen sollte man sowieso nicht. Genau. Der arme Friedrich, der braucht wahrscheinlich tatsächlich mehr Tassen von uns allen. Ich finde, es gibt für jeden Anlass unterschiedliche Größen, Formen, Materialien. Und deswegen, ja, je mehr unterschiedliche Tassen es gibt, desto besser ist es eigentlich. Man kann nämlich wirklich zu jedem passenden Tee die passende Tasse rausholen oder jeden passenden Kaffee die passende Tasse.
Da achtest du auch durchaus drauf.
Ich habe da so meine Schwächen, genau. Und ich meine, der Friedrich Merz macht auch nicht gerade so einen ausgeglichenen Eindruck, als hätte er schon ein paar Neurosen übrig. Und ich meine, vielleicht ist das eine seiner Neurosen. Ich meine, wieso spricht er von Tassen?
Ist klar. Wir legen los. Hier ist der RDL-Wochenrückblick am Freitag, den 28.02. Cold Four Eyes von Veto Noir im RDL. Wochenrückblick zu Gast ist mein Kollege Dimitri von Radio Ech. Dimitri, 3 Jahre war es am vergangenen Montag her, dass der russische Überfall auf die Ukraine begann. Medial ging das in meiner Wahrnehmung beinahe ein wenig unter. Einerseits, weil wir hier in Deutschland sehr stark mit der Bundestagswahl diese Woche natürlich beschäftigt waren. Aber andererseits, weil es durch die von Donald Trump angestrebten Vereinbarungen zur Beendigung des Krieges ganz viel auch Aktuelles zu diskutieren gab. Dimitri, bevor wir diese aktuelle Diskussion aufgreifen, möchte ich gerne fragen, welche Erinnerungen hast du persönlich an diesen 24. Februar 2022?
Ja, das ist, ich glaube, jeder Mensch, der irgendwas mit Ukraine zu tun hat oder eigentlich auch mit Russland, den kannst du eigentlich etwas fragen und der wird dir wirklich sagen, es gibt eine Welt davor und danach und das sind zwei unterschiedliche Welten. Und bei mir war das auch nicht viel anders. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen. Ich komme selbst ursprünglich aus der Ukraine, bin halt jung genug ausgewandert nach Deutschland und hatte eigentlich nicht mehr viel mit dem Land zu tun. Aber so in den letzten Jahren ist es ziemlich viel wieder hochgekommen, weil ich kenne diese ganzen Orte, wo die Kämpfe stattfinden, tatsächlich aus eigener Erfahrung. Sprich,
aus der eigenen Kindheit, aus der Kindheit dann oder weil du auch, nachdem du nach Deutschland rübergekommen bist, auch immer wieder in der Ukraine warst?
Genau, ich war immer wieder in der Ukraine, jetzt weniger als manche andere, die dann irgendwie teilweise gut, aus anderen Ländern kommt. Gibt es immer wieder so bei migrantischen Familien, dass man halt Sommerferien im Land der Eltern verbringt. Bei uns war das dann nicht so. Wir sind dann doch lieber in die üblichen Urlaubsregionen gefahren wie die meisten Deutschen, aber immer wieder so alle 5 Jahre ist man halt eben auch in die Ukraine gefahren und so und wie gesagt, also jetzt gerade so die Anfangszeit, wo um Kiew viel gekämpft wurde, ich komme selbst aus Kiew, da sind teilweise auch Bomben neben dem Kindergarten oder Raketen halt neben dem Kindergarten runtergekommen, wo ich halt gegangen bin damals, wo ich halt drin gewesen bin seinerzeit. Solche Geschichten halt und
also Freunde, hast du natürlich auch Freunde, weil du wahrscheinlich genau. Wollte ich gerade fragen, ja.
Eben, also Freunde von mir sind halt manche sind nicht eingezogen worden, andere sind halt freiwillig, haben sich freiwillig gemeldet und sind dann bei der Armee, um halt eben, ja, wenn der Feind tatsächlich vor der eigenen Stadt steht, ist die Wahrnehmung doch etwas ganz andere als in so einer theoretischen Überlegung in einer friedlichen Welt. Und die sind halt derzeit tatsächlich auch in der Front und kämpfen halt weiter, tatsächlich auch in Kampfeinheiten und das ist halt wirklich furchtbar.
Du stehst dann auch in Kontakt mit denen?
Genau, ja eben und halt, einer von denen ist tatsächlich jetzt zum Jahrestag pünktlich auch von einer FPV-Drohne nicht persönlich getroffen worden, aber das Auto, in dem er halt unterwegs war, ist getroffen worden, ist ausgebrannt. Da müssen wir jetzt nochmal alle Bekannten halt eben Gelder zusammensammeln, um halt eben neue Ausstattung zu kaufen etc., weil wir wollen natürlich nicht, dass ihm etwas passiert, weil ihm irgendeine Ausstattung gefehlt hat, jetzt gerade in dem Moment, wo man braucht.
Aber er ist als Kämpfer an der Front.
Also, aber genau.
Ihr sorgt finanziell für seine Ausstattung?
Teilweise, genau. Weil es halt... Es ist kompliziert tatsächlich. Mhm. Das moderne Militär, vor allem in der Ukraine, läuft halt eben, es ist sehr komisch. Es gibt eine Grundausstattung, die man halt vom Militär bekommt tatsächlich, aber das sind halt teilweise auch viele alte Sachen oder halt eben rudimentäre, einfache Sachen halt. Wenn du wirklich bessere, meinetwegen Drohnen oder sonstiges, so Überwachungsdrohnen oder sonstiges brauchst oder bessere Computer halt, Tablets mitten eben, im Schützengraben halt eben, um zu sehen, wo kommt gerade der Feind, jetzt gerade angekrochen und so weiter.
Und das finanziert man dann selber oder mit Unterstützung?
Genau. Oh. Dafür gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen NGOs, die dann Gelder zusammensammeln, das Zeug zusammen einkaufen, in großen Mengen das liefern oder halt eben Leute fragen einfach im Freundeskreis nach und alle schmeißen sich zusammen. Teilweise geht es auch in so Sachen wie Schuhe oder halt, was weiß ich, letztens habe ich da irgendwie ein paar Sendungen mit Einlegesohlen, halt diesen wärmenden Einlegesohlen halt eben verschickt, weil es halt auch gebraucht wird im Winter. Solche Sachen. Also es ist wirklich, es ist irre, was gerade läuft. Also du hast auch einen ganz anderen Bezug letztlich zur Armee. Es ist nicht irgendwie eine Organisation ganz weit weg. Es ist, du bist ein Teil davon letztlich, faktisch.
Also zur großen Finanzierung anderer verbündeter Länder kommen wir dann gleich noch. Genau. Du bist jetzt gerade erst mal von der individuellen Ebene. Wie bewertest du denn heute jetzt 3 Jahre nach dem Überfall die Kriegssituation? Also wenn wir auf das Schlachtfeld, wie es immer heißt, schauen, wie bewertest du denn die Situation der Ukraine?
Also ich muss ehrlich sagen, eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich persönlich der letzten 3 Jahre oder eigentlich des ersten Monats des großen Krieges war, dass ich keine Ahnung habe und dass ich mich sehr stark hinterfragen muss in allen Fragen, überall, wo ich jetzt eine Meinung habe und meine zu wissen, wie der Hase läuft, sollte ich mich hinterfragen, ob ich das wirklich weiß. Weil aus meiner Sicht konnte die Ukraine keine Woche durchhalten. Und jetzt sind wir, 3 Jahre sind ja rum. Ne? Mhm. Und die Front ist neben all den Schwierigkeiten, das ist wirklich schlimmen Berichten, ist die Front ziemlich stabil. Also das heißt, ich hatte eigentlich nicht so viel Verständnis davon, wie so ein moderner Krieg abläuft und wie viel ein Land leisten kann, militärisch. Ja, in den letzten 3 Jahren musste ich mir ziemlich viel Know-how anlesen und auch anschauen, anhören, auch anfragen von Leuten, die von der Front kommen. Das Große, es ist gut und schlecht zugleich, weil einerseits kommt drauf an, von wo man ausgeht. Ne? Wenn du davon ausgehst, ey, das Land hätte eigentlich schon längst zerstört worden sein sollen. Es ist erstaunlich, wie stabil alles ist, wie erstaunlich, wie gut es alles läuft. Mein menschlicher Maßstab ist ja, die Leute sollen eigentlich normal leben. Ne?
Und nicht sterben.
Ja. Genau. Mhm. Und dann ist es natürlich furchtbar. Das ist furchtbar, weil das ist auch eben der Punkt, warum alle, die mit der Ukraine irgendwas zu tun haben, Geld spenden an die Armee, nicht nur an die Armee, also an die eigenen persönlichen Leute, die man kennt dort. Die brauchen ja wirklich viel und von allem viel, wirklich. Es geht, wie ich gesagt habe, von Schuhen bis hin zu Waffen sozusagen, also ins Waffensystem, alles. Und alles, was wir von hier aus nicht liefern, na, da muss dann irgendjemand, das steigert das Risiko für irgendjemanden an der Front. Also alles, was nicht geliefert wird, steigert das persönliche Risiko für Menschen an der Front. Und diese großen Verluste, die wir eigentlich da auch haben, das ist ein Teil davon ist hausgemacht. Das ist die schlechte Führung der Armee. Da nehme ich mir kein Blatt von den Mund. Aber ein Teil ist halt eben tatsächlich etwas, was wir nicht geliefert haben, weil das Land selbst kann nicht so viel produzieren. Und insofern ist es eigentlich, es ist schrecklich und es ist erstaunlich gut zugleich. Es ist wirklich, das ist normal, so eine Normalität, das ist eine wirklich furchtbare Normalität.
Wenn wir jetzt auf die politische Ebene kommen, gerade in dieser Woche oder in den vergangenen Wochen war ja insgesamt sehr viel Bewegung auf der politisch-diplomatischen Ebene drin. Es wurde diese Woche jetzt viel gesprochen über eine Vereinbarung zwischen den USA und der Ukraine zur Ausbeutung von Rohstoffen. Präsident Volodymyr Zelensky wird jetzt auch in diesen Minuten in Washington erwartet, während wir sprechen. Demnach soll es einen gemeinsamen verwalteten Wiederaufbaufonds geben für die zerstörte Ukraine, also der USA und der Ukraine zur Ausbeutung von Rohstoffen. Und die Erlöse sollen dann in diesen Fonds fließen. Dabei geht es um Mineralien, seltene Erden, Öl- und Gasvorkommen, die dann gefördert werden sollen. Sicherheitsgarantien sind bislang zumindest für die Ukraine aber nicht Teil des Deals. Das soll noch ausgehandelt werden jetzt in Washington. Das Abkommen ist, wie gesagt, noch nicht unterzeichnet. Aber warum kommt die Ukraine jetzt politisch gelesen überhaupt auf die Idee, so ein, fast, man könnte sagen, neokolonialen Deal mit den USA in Erwägung zu ziehen?
Die Ukraine zieht das ja gar nicht in Erwägung. Das ist jetzt in dieser Frage.
Es gibt ja Verhandlungen. Es gab ja Verhandlungen.
Die Frage war halt eben, wie stellt sich die Ukraine dazu, wie verhält sich die Ukraine dazu, was da aus Washington kommt? Ne? Und das ist eigentlich eben, ich war auch ziemlich erstaunt. Ja, schon erstaunt, wo ich das gehört habe von Trump, ja, warum geben die uns nicht ihre Rohstoffe? Andererseits ist es genau das, was er eigentlich auch bisher immer auch abgezogen hat. Ne? Also in die ersten, seine ersten 4 Jahre sahen ja auch so aus. Der hat sich erstens einmal von Afghanistan einfach so abgewendet, einfach mal gesagt, ja, ihr seid mir einfach egal, wir ziehen uns jetzt zurück und fertig. Er hat es mit niemandem abgesprochen. Und andererseits hat er in Syrien ja die Kurden in Rojava die Unterstützung davon eben von Obama übernommen und hat sich ebenfalls einfach mal zurückgezogen, weil ihm Erdogan das einfach mal drum gebeten hat oder gefragt hat, ich weiß nicht, wie das da läuft, zwischen zwei Bros. Ne? Okay. Und dann einfach mal vor den Kameras, wo er darauf angesprochen wurde, wie kann es sein, dass sie unsere langjährigen Verbündeten im Stich lassen? Und dann sagte er, keine Angst, die Armee ist immer noch da, wo Öl gefördert wird. Mhm. Also er wird wirklich einfach offen gesagt, mir geht es wirklich nur ums Öl oder so etwas. Und irgendwie in derselben Denkweise ist er gerade in der Ukraine unterwegs. Ja, was können die uns liefern? Ach ja, die haben halt Metallurgie. Warum geben die uns nicht ihre Bodenschätze und so?
Aber wie wird das denn in der Ukraine gesehen? Wie wird das in der Ukraine gesehen? Vor allem, weil es ja keine, bislang wie gesagt, keine Sicherheitsgarantien gibt. Und das ist ja das, was die Ukraine möglicherweise in der jetzigen Situation als am meisten benötigt, auch jetzt im Hinblick auf einen möglichen Deal zwischen den USA und Russland.
Ja, genau. Ne? Die Ukrainer sind da natürlich eigentlich ähnlich wie die Europäer ziemlich baff und sehen, dass sie irgendwie damit umgehen müssen. Weil klar, ich meine,
Die also können nicht damit umgehen.
Genau, du kannst da einfach nicht so tun, als gäbe es das nicht. Du musst irgendetwas damit machen und die Reaktion der staatlichen Führung war ziemlich erstaunlich gut bisher. Die haben es irgendwie in so Nachverhandlungen, Unterhandlungen und so weiter, das geschafft, diese Forderung so weit runterzudrücken, dass es eigentlich so ein ökonomisches, also ein wirtschaftliches Abkommen, Rahmenabkommen ist. Dann sieht es jedenfalls so aus jetzt gerade, dass eigentlich nichts Großartiges besagt, nichts Großartiges verpflichtet. Chapeau, also wirklich, man kann sich dann nur den Hut ziehen, wie man innerhalb einer Woche so eine zentrale Sache so runterverhandeln kann. Die haben es eigentlich geschafft, dem Schlag auszuweichen. So sieht es jedenfalls gerade aus. Die Sachen entwickeln sich so schnell, dass es eigentlich, die Aussage kann auch in 2 Stunden schon vorbei sein, ne? Kann schon überholt sein.
Ja, und wir müssen eben jetzt abwarten, was das Treffen zwischen Zelensky und Trump bringt, das diesen Freitag stattfinden soll. Sagt Dimitri von Radio Ech hier im RDL-Wochenrückblick. Hier ist der RDL-Wochenrückblick am Freitag, dem 28. Februar. Nach wie vor mit Dimitri von Radio Elch. Wir haben gerade schon über den Ukraine-Konflikt gesprochen, kommen aber nur noch mal auf die Diskussion in Deutschland dazu. Denn während Europa versucht, sich einer veränderten Weltordnung zu stellen, diskutiert die Politik hierzulande die so-called Schuldenbremse. Hintergrund ist, dass man davon ausgehen könnte, dass egal, welche weitere Entwicklung der Ukraine-Konflikt nimmt, Deutschland mehr Geld für Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgeben muss. Ganz aktuell eben für die Unterstützung der Ukraine, mittelfristig für die Bereitstellung von Bundeswehrkräften in einer Friedensmission, Fragezeichen, oder eben langfristig im Rahmen einer neuen EU- oder NATO-außenpolitischen Ordnung unter diesen neuen Vorzeichen mit Donald Trump im Weißen Haus. Dimitri, wie verfolgst du die aktuelle Finanzierungsdiskussion in Deutschland mit Hinblick auf den Ukraine-Konflikt?
Ehrlich gesagt ein bisschen ungläubig, weil es ist für mich immer noch unverständlich, warum wir die Diskussion mit der Schuldenbremse eigentlich nur im Rahmen der Verteidigungsausgaben betrachten. Das ist, also erstens hätten sie schon vor 3 Jahren groß steigen müssen, einfach so ähnlich wie in der Pandemie halt die Ausgaben für bestimmte Bereiche einfach angestiegen sind. Wir haben eine Krise, die ist sehr klar lokalisiert. Wir wissen genau, welche Bereiche jetzt gerade mehr Geld brauchen. Wieso schmeißen wir das nicht mit Geld zu? Weil wir hatten halt eben einen Finanzminister Lindner. Aber irgendwie scheint es auch den Nerv auch getroffen zu haben. Es scheinen sehr viele auch so gedacht zu haben. Ja, nee, wir haben ja eine Schuldenbremse, wir dürfen da jetzt keine zu großen Ausgaben machen. Keine Ahnung. Also ich bin ziemlich erstaunt, dass wir das überhaupt so in dem Zusammenhang besprechen. Deutschland hat ja auch neben der Ukraine ganz viele Krisen auch zu Hause, allein schon die Autobahnbrücken, wenn man jetzt keinen Bock auf ÖPNV hat, brauchst du wenigstens Autobahnbrücken.
Ja, oder öffentliche Infrastruktur, Schulen,
genau, Baugewerbe und so weiter. Genau, ganz genau, ja. Eben, ich sage, man muss ja nicht mal links sein und man kann auch ultra rechts sein und immer noch merken, dass wir mehr Ausgaben brauchen, dass die Schuldenbremse aufgeweicht oder weg muss.
Ja, aber ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf, also es geht ja wir diskutieren, um das ein bisschen zu sortieren, natürlich jetzt zwei Dinge. Wir diskutieren einerseits die Frage, ob es nochmal ein Sondervermögen geben sollte. Dieses Sondervermögen ist dann sehr genau gebunden und soll dann, wie das schon mal unter der Regierung Scholz schon mal passiert ist, eben für Militärhilfen oder Aufrüstung der Bundeswehr verwendet werden. Das wäre das Sondervermögen. Und dann ist eben die Frage, ob man statt eines Sondervermögens, was man möglicherweise auch vor den Gerichten durchbekommen würde, aufgrund dieses speziellen Anlass ist, oder man sagt eben, okay, wir reformieren oder heben die Schuldenbremse auf. Und da ist eben die Frage bei beiden, also Sondervermögen und Schuldenbremse, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Diese Zweidrittelmehrheit hätten jetzt noch im aktuellen Bundestag noch die Parteien, also CDU, SPD, FDP und Grüne. In einem neuen Bundestag wiederum hätten die Parteien, also dann CDU, SPD als mögliche Regierungsparteien plus die Grünen, keine Zweidrittelmehrheit mehr und bräuchten also die Stimme der AfD, die wahrscheinlich ohnehin dagegen stimmen wird, oder die Stimme der Linkspartei. Und die Frage ist eben, ob es jetzt noch in dem aktuellen Bundestag eine Beschließung des Sondervermögens gibt. Eine Reform der Schuldenbremse wird es jetzt nicht mehr werden. Die CDU lehnt auch diese Reform der Schuldenbremse erstmal ab und will eben ein Sondervermögen. Jetzt sagen KritikerInnen, ein Sondervermögen nur für die Bundeswehr ist möglicherweise mit uns nicht zu machen. Insbesondere die Linke, die jetzt das Zünglein an der Waage ist. Ja. Wie siehst du die Situation?
Ja, es musste ja soweit kommen letztlich. Na, also ich meine, es musste soweit kommen im Sinne von, erstens hätte man das ja noch in der alten Legislaturperiode irgendwie durchkriegen können.
Aber
ja klar, ich meine, die letzten 3 Jahre, ist ja nicht so, dass die Probleme jetzt uns plötzlich vom Himmel gefallen sind, jetzt in der letzten Woche. Na, das ist ja ein Thema der letzten 3 Jahre und die CDU hat einfach gemauert, einfach aus wahlpolitischen Kalkül, irgendwie so wahltaktischen Kalkül. Es ist völlig irre, dass man einfach so große globale Themen, Probleme des ganzen Kontinents oder des Landes einfach mal den eigenen taktischen Kalkül unterordnet. Wie gesagt, wir hätten das wirklich schon vor 3 Jahren machen können, haben wir nicht gemacht. Jetzt die Frage halt, gut, machen wir halt diese Sondervermögen meinetwegen Rüstung, machen wir noch mal, dann gibt halt der Linken halt meinetwegen nochmal das Sondervermögen Schulen oder ich weiß nicht, Soziales oder was auch immer. Warum ist das so ein No-Go? Wo ist das Problem? Wieso wird das nicht thematisiert?
Ja, weil es eine Verfassungsänderung in beiden Fällen
genau.
Mehr oder
und
eine
Veränderung ist, des Haushalts. Genau, und das meine ich. Ja, das musste ja so weit kommen, wo damals die Schuldenbremse eingeführt wurde, dass ich auch vor dem Fernsehen habe es nicht glauben können, dass man so etwas in ein Grundgesetz reinschreibt mit festen Prozentzahlen und sonstigem, was man alles an Schulden aufnehmen darf und nicht drüber, als ob die Realität, in der wir uns damals befanden, nach der Euro-Krise, sich nicht ändern würde irgendwann und man eigentlich ganz andere finanzielle Mechanismen brauchen würde. Ja, also jetzt haben wir das Problem. Jetzt wollen sie irgendwie irgendeine Reform durchführen, aber kriegen halt eben nicht mehr die notwendige Mehrheit. Schlimm. Eigentlich ist das System so aufgebaut. Also das System funktioniert so, wie es sollte. Ein Grundgesetz ist nicht dazu da, jede Legislaturperiode geändert zu werden.
Oder
das
mehrmals in einer Legislaturperiode.
Genau, ganz genau. Ein Grundgesetz ist ein Grundgesetz. Das ist die Verfassung. Das ist etwas, also wenn ihr irgendwelche tagespolitischen Probleme lösen wollt, löst das in normalen Gesetzen. Ein Grundgesetz wird dafür nicht angetastet. Deswegen gibt es diese ganzen Zweidrittelmehrheiten und andere Mehrheitenvorschriften. Und wir haben uns ja damals unter der Großen Koalition noch Sorgen gemacht. Ja, Moment mal, die Große Koalition hat ja teilweise, ich weiß nicht, Dreiviertelmehrheiten irgendwie so, also ganz irre Mehrheiten. Und da hat man sich staatsrechtlich sogar Gedanken gemacht, ja gut, Moment mal, wir sollten eigentlich die Rechte der Opposition nochmal stärken, nochmal zusätzliche Sperrminoritäten einbauen etc. etc. Ne? Mhm. Also die Realitäten können sich ja ändern und eben so etwas wie eine Schuldenbremse gehört überhaupt nicht in ein Grundgesetz und das Problem haben wir jetzt gerade, also jetzt wird es plötzlich den Linken angelastet, das ist unglaublich, nee, noch besser, den Linken und den Faschisten. Ja, das ist halt, ich meine, was haben die beiden miteinander zu tun? Die Linken waren die ganze Zeit gegen die Schuldenbremse, die sind nicht das Problem, offensichtlich nicht. Das ist doch erschreckend.
Gut, dann würde ich mal dagegen argumentieren. Also die Rolle der Linkspartei ist ja jetzt ganz, ganz interessant. Also noch aktuellen, sondern im neuen Bundestag. Die Linke lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab und auch eine weitere Aufrüstung der Bundeswehr. Da sagt der Parteivorsitzende Jan van Aken, ja, wenn das Geld dafür verwendet werden soll, dann nicht. Mit uns ist ein Sondervermögen nicht zu machen, wenn das der Aufrüstung und Verteidigung dienen soll. Dafür bräuchte es aber auch eben die Stimmen der Linkspartei oder der AfD. Das heißt, die Linke und die AfD haben gemeinsam eine sogenannte Sperrminorität. Mhm. Das heißt, wie viel Angst, ich habe mir hier die Frage notiert, wie viel Angst haben die Menschen in der Ukraine vor dem Pazifismus der deutschen Linkspartei?
Ja gut, ich glaube, die haben jetzt gerade mehr Angst vor der Irrationalität von Donald Trump. Mhm. Aber ja, Deutschland ist ja tatsächlich einer der wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine. Tatsächlich, das geht immer wieder unter bei den ganzen Taurus-Debatten und so weiter. Aber es ist ja, wie ich schon gesagt habe, es geht eigentlich um alltägliche Dinge an der Front. Mhm. Und da ist Deutschland eigentlich ein sehr wichtiger Unterstützer.
Also du würdest ein Sondervermögen gibt für Verteidigung und Aufrüstung, die dann auch eine weitere Unterstützung der Ukraine ermöglichen würde, da würdest du persönlich dahinter stehen?
Ich würde sogar nicht mal mit meinen Wurzeln argumentieren. Das ist eigentlich in der Hinsicht, ich kann da durchaus sagen, ja gut, das Land ist, also ich meine, wir haben hier eine ganze deutsche Gesellschaft. Das geht nicht nur um mich persönlich, ja.
Mhm. Aber du würdest dafür argumentieren.
Ich würde auf jeden Fall dafür argumentieren, genau. Ich würde auf jeden Fall dafür argumentieren, denn wir haben einen Krieg. Also es ist eine Realität, der man sich nicht versperren kann. Er ist da und er ist absolut mörderisch. Er ist absolut... Er ist ultra-rechts, wie er von Russland geführt wird. Und wir müssen als Linke da tatsächlich dagegen arbeiten. Ich meine, wir haben doch die Lehren des Spanischen Bürgerkriegs eigentlich gelernt, dachte ich.
Spanischen Bürgerkriegs? Also ich
kenne ja noch Spanien, genau. Wo die,
ein paar Republik- andere Beispiele, wo Pazifismus jetzt nicht unbedingt sinnvoll war. Also,
ja,
also
genau.
Allein irgendwie Kampf gegen Nationalsozialismus durch die Alliierten,
genau.
oder die Rote Armee. Es geht um die Roten Khmer in Kambodscha. Es geht um Korea. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo Pazifismus nicht besonders weit geführt hat. Also wie würdest du da argumentieren?
Also klar, für mich persönlich ist halt irgendwie Spanien irgendwie so mein Lieblingsbeispiel. Man kann auch auf jeden Fall ein anderes nehmen, weil das halt auch eben um Unterstützung eines kämpfenden Landes oder einer kämpfenden Gesellschaft halt eben geht. Und damals hat ja die internationale Linke Freiwilligenverbände hingeschickt, aber die Länder selbst, die Staaten selbst haben das Land ziemlich isoliert, haben da keine Waffen liefern wollen, auch nicht gegen Geld. Mhm. Und das hat ja dazu geführt, dass gerade die Faschisten, die Frankisten, von Deutschland und Italien unterstützt wurden, auch mit Waffen, auch mit modernsten Waffen. Und die haben auf lange Sicht dann auch gewonnen. Und diese Erfahrung, die müsste uns eigentlich klar gemacht haben, sobald der Kampf, meinetwegen Klassenkampf, meinetwegen ein anderer ungerechter Kampf, eben in die in eine kriegerische Phase tritt, hast du halt vor allem kriegerische Mittel. Wenn du nebenher noch schaffst, durch Verhandlungen irgendwie noch etwas rauszuholen, super, noch besser. Aber du kannst diese ganze militärische Schiene nicht einfach verleugnen. Also das geht nicht. Das ist nämlich da. Menschen schießen trotzdem, ob du es gut findest oder nicht. Du kannst halt eben schauen, ob du jetzt die Leute, die angegriffen wurden und die niedergemesselt werden, ob die unterstützt. Oder ob du ihnen einfach sagst, hey Jungs oder Mädels, wir sind mit euch. Aber wir geben euch nichts.
Wären dann aber, jetzt am konkreten Beispiel Ukraine, in der jetzigen Situation, wäre dann jetzt nicht es sinnvoller, um den Krieg zu beenden? Es kommt zu einer Übereinkunft, der Krieg wird, sagen wir mal, eingefroren, die Frontlinien werden eingefroren, es gibt eine internationale Friedenstruppe, was ja auch viel diskutiert wurde im Laufe dieser Woche, dann möglicherweise auch unter Beteiligung Chinas, also als Blauhelm-Mandat, ja, dass also die andere Hegemonialmacht für Russland eben auch eine wichtige Rolle spielen soll bei diesen Friedenstruppen, dass es nicht nur europäische Truppen sind. Der Krieg wird eingefroren, eine Friedenstruppe wird an der Frontlinie aufgestellt sozusagen, es gibt gemeinsame europäische Truppen, es wird immer noch diskutiert, ob es dann in den sogenannten Backstop gibt, also zumindest die Luftunterstützung durch die USA. Warum ist das keine machbare Lösung in diesem Moment?
Aus ganz vielen Gründen nicht. Das ist also, einmal geht es ja darum, dass ja ganz große Gebiete besetzt sind und da leben Menschen. Also ich kenne auch selbst Menschen, die unter der Besatzung leben. Das ist kein schönes Leben, kann ich nur dazu sagen. Also das ist, keine Ahnung, ich meine, hätten wir im Zweiten Weltkrieg einfach gesagt, ja gut, Frankreich ist besetzt, bleibt jetzt erstmal besetzt und gut ist. Der ganze französische Nationalmythos ist darauf aufgebaut, dass sie da eine Resistance hatten, auch wenn es nicht so groß gewesen sein mag. Und man muss ja wirklich an die Menschen unter der Besatzung denken. Die leiden ja darunter. Das ist kein Frieden, den es da gibt. Das ist Besatzung. Außerdem hatten wir den Zustand, also wenn wir jetzt von Friedenstruppen oder irgendwelchen Blauhelm-Missionen oder sonstigen Missionen reden, ist es quasi Neuauflagen von 2014, 15 all over again, weil es gab ja damals eine Beobachtermission der OSZE, eben von 2015 bis 2022, die hat ja gar nichts genützt. Sehr viel hängt vom Mandat ab und in Verhandlungen kann man ja davon ausgehen, dass da Russland ihre Schlupflöcher auf jeden Fall durchsetzen wird. Und China, wenn es eine der Sicherungsparteien sein soll, ebenfalls. Und letztlich heißt es ja, dass Russland alle Zeit der Welt haben wird, das eigene Militär neu aufzubauen. Und Blauhelm-Missionen haben bisher noch nie jemanden davon abgehalten, anzugreifen, wenn er das möchte.
Das kommt ein bisschen aber auch auf das Mandat an, oder?
Ja gut, aber wo gäb's denn so ein Mandat? Ich meine, dann sprechen wir wirklich von einem Mandat mit Schießbefehl. Ne? Also es ist halt, wollen wir wirklich, dass deutsche Soldaten, wenn wir uns beteiligen an die Friedenstruppe, dass die auf russische Soldaten schießen?
Da wollte ich gerade drauf kommen. Das wird genau, ja auch in der innerdeutschen Diskussion immer so eine Frage. Es gibt natürlich auch Personen auch aus dem oder gesellschaftliche Teile, die auch durchaus für Waffenlieferungen an die Ukraine argumentieren oder auch so eine Friedensmission ins Spiel bringen. Auf der anderen Seite, wenn man das zu Ende denkt, würde das aber möglicherweise bedeuten, dass Bundeswehrsoldaten in der Ukraine stationiert sind, beispielsweise im Rahmen einer Friedensmission. Und das, naja, zumindest aus deutscher Perspektive, kann einem das irgendwie auch Kopfschmerzen bereiten. Also ich möchte, ich glaube, es war Sarah Wagenknecht, also auch nicht weit davon entfernt bin, Sarah Wagenknecht zu zitieren, aber deutsche Soldaten in der Ukraine bei Kharkiv. Du schüttelst auch den Kopf, ne? Du rümpfst auch die Nase.
Ja, genau, es wäre schon das dritte Mal, genau, dass Deutsche in der Ukraine sind, und zwar mit Militär. Eben aus meiner Sicht ist es halt so, entweder ist es eine reine Blauhelm-Mission, die einfach nur beobachten soll, dass da nichts passiert, dann ist sie nutzlos, weil dann greifen die Russen einfach neben den Blauhelm-Soldaten an, einfach umgehen sie einfach, weil die Blauhelm-Soldaten haben nämlich normalerweise den Mandat zurückzuschießen, wenn auf sie geschossen wird, aber nicht zu schießen, wenn auf jemand anderes geschossen wird. Das haben wir jetzt neulich auch im Libanon gesehen, wo Israel einfach mal, oder nicht nur Israel, wo einfach Israel und Hisbollah sich einfach bekämpft haben, direkt neben einer UNO-Mission. Genau. Und das ist bisher auch immer so gewesen. Und das wird ja genauso sein. Oder halt eben, die haben tatsächlich Schießerlaubnis und so weiter. Und dann müssen wir uns halt wirklich betrachten, so dass wir halt eben auch eine Kriegspartei sind faktisch. Oder Kriegspartei werden können, sobald Russland es wieder beschließt, das zu haben. Also das ist super gefährlich. Das ist noch krasser, als wir eigentlich jemals hätten denken können.
Du hast jetzt viele Argumente dagegen gebracht. Wie sähe denn aus deiner Sicht eine ideale Entwicklung aus?
Also ideale Entwicklung wäre 22 noch tatsächlich die 300 Panzer und 700 Schützenpanzer in die Ukraine zu schicken, die sie damals erfragt hatten. Aber die 22 ist ja schon lange in der Vergangenheit.
Aber weitere Waffenlieferungen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also tatsächlich eben Abschaffung der Schuldenbremse. Die neue Bundesregierung soll sich mit der Linken zusammentun und den Grünen und die Schuldenbremse endlich mal aus dem...
Aber wo führt das hin? Führt die Aufhebung der deutschen Schuldenbremse zu einer Verschiebung der Frontlinie im Sinne der Ukraine?
Warum nicht? Also ich meine, klar eben, die Aufhebung der Schuldenbremse löst schon viele Probleme. Oder halt die Besteuerung der Reichen ist ja auch eine Lösung. Aber man muss vielleicht nicht die Schuldenbremse aufheben, aber dann halt eben Vermögenssteuer einführen etc. etc. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, die CDU hat ein Problem eher mit. Und jedenfalls, klar, die Rüstungsproduktion muss natürlich hochgefahren werden. Das ist halt meinetwegen zeitweilig. Meinetwegen finden wir da Mechanismen, wie wir das wieder zurückfahren können hinterher. Aber das wird einfach gerade gebraucht an der Front. Und wenn erstmal, wie gesagt, genügend Material vorne ist an der Front, sterben weniger Menschen. Diejenigen Menschen, die nicht sterben, haben ganz andere Möglichkeiten zu agieren. Die können dann vielleicht tatsächlich Russland auch zurückdrängen. Das haben wir 22 ja zweimal erlebt. Dreimal sogar. Wenn man die Schlacht um Kiew dazu mitzählt. Es gab drei große Schlachten oder Offensiven, wo die Ukrainer die Russen halt zurückgedrängt haben. Und zwar wirklich auf breiter Front. Das geht. Die können das. Die brauchen aber wirklich das Material dazu. Und wir geben das ihnen nicht. Oder wir geben es ihnen so wenig, dass sie halt nicht wirklich vorankommen können. Ne? Also es ist eigentlich alles möglich. Der Witz ist wirklich, es ist alles möglich. Und das war auch meine Weisheit von den ersten paar Monaten des großen Krieges. Nichts ist unmöglich, alles ist möglich. Und man sollte wirklich mit dem Schlechtesten, mit dem Schlimmsten, aber auch mit dem Besten rechnen. Alles ist drin.
Sagt Dimitri hier im Radio Dreieckland Wochenrückblick.
Yeah. difficile conseguir un mundo distinto donde poder convivir. Buscamos una utopía difícil de conseguir, un mundo distinto para ti, para mí. ¡Sí!
Perdido mit Sin Fronteras hier im RDL-Wochenrückblick. Zu Gast bei mir im Studio ist nach wie vor Dimitri von Radio Ech und wir schauen gemeinsam nochmal auf die Ergebnisse der Bundestagswahl und wenden uns dabei der AfD zu. Die Partei hat bundesweit 20% geholt und damit die Ergebnisse von 2021 nochmal verdoppelt und auch in Baden-Württemberg hier hat sie in einigen Wahlkreisen mehr als 30% der Zweitstimmen geholt. Im Landkreis Freudenstadt übrigens ganze 43,7%. Und insgesamt haben sie, wenn man nur die Zweitstimmen betrachtet, in 40 Kommunen die meisten Stimmen bekommen. Hier in Freiburg, wo die Grünen insgesamt gewonnen haben, bekommt die AfD in Weingarten und in Landwasser die meisten Zweitstimmen. Dimitri, wie erklärst du dir diese hohen Zahlen der AfD hier in Baden-Württemberg?
Ja, das ist eigentlich konstant, kann man fast schon sagen. Diese Besonderheit, dass gerade so Weingarten und Landwasser solche AfD-lastigen Stadtteile sind, das haben wir bei Radio Ech auch schon in früheren Bundestagswahlen beobachtet und auch immer wieder thematisiert bei uns. Aber ich glaube, das waren in der russischsprachigen Sendung, das heißt, die Deutschen haben es gar nicht mitbekommen. Jedenfalls ist es ein offenes Geheimnis sozusagen unter uns Russischsprachlern, dass die russland-deutsche Community sehr anfällig ist, sagen wir mal so, für AfD-Inhalte. Und die ist halt in größeren so geschlossenen Communities, kann man fast schon sagen, also in größeren Zahlen, gerade in Weingarten, Landwasser oder halt in der Stadt Lahr auch vorhanden oder vertreten. Und Stadt Lahr ist ebenfalls so eine Hochburg
der AfD. Auch über 30%, genau.
Genau,
ja, genau.
Also es ist wirklich ich glaube, man muss da kurz ausholen, was für diejenigen, die nicht wissen, was eigentlich die Russlanddeutschen
sind. Genau, was sind überhaupt Russlanddeutsche? Und nochmal ganz deutlich dazu gesagt, ja. Es ist ein Teil der Russlanddeutschen, die AfD-affin sind und genau. bei weitem nicht die gesamte Community, die man ohnehin nicht so als monolithischen Block betrachten sollte. Ja, aber genau. Was sind Russlanddeutsche?
Also Russlanddeutsche, das ist eine ethnische Minderheit, kann man sagen, die halt im ehemaligen Russischen Reich und dann später Sowjetunion halt gelebt hat, eben aus Deutschland stammend, allerdings noch aus der Zeit, als es noch kein Deutschland gab, kein deutsches Reich, sondern so diese ganzen Fürstentümer, ist halt eben ein Teil, das war ja ein bitterarmes Land damals, kann man kaum glauben, sind halt viele Leute eben ausgewandert, meinetwegen nach Russland. Und da gab es halt eben bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion halt eigentlich eine ziemlich größere Menge an deutschstämmigen Menschen, sagen wir mal so. Und die sind dann in den 90er Jahren, haben sie dann Gebrauch gemacht von einem Gesetz, Rückkehrgesetz der Bundesrepublik, der eben allen deutschstämmigen Menschen irgendwie die Einwanderung in die Bundesrepublik ermöglichte. Davon haben sie dann Gebrauch gemacht und sind halt in sehr großen Zahlen nach Deutschland ausgewandert, beziehungsweise hier eingewandert, haben sofort deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, weil sie deutschstämmig sind. Und man kann da wirklich zu dem Thema unterschiedlich stehen, dass jemand ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft in der eigenen Familiengeschichte einfach Anspruch hat auf eine Staatsbürgerschaft, kann man hinterfragen.
Mhm. Nur mal zur Sortierung. Du selber kommst aus der Ukraine, bist aber selber kein Russlanddeutscher oder sogenannter Spätaussiedler.
Nee, genau, das bin ich nicht. Ich bin über eine andere, eine deutlich kleinere Einwanderungswelle, es ist keine Welle, es ist wirklich eine ganz kleine Zahl gewesen, Menschen, die halt eine Möglichkeit hatten, über ein anderes Gesetz der Bundesrepublik einzuwandern, und davon hat meine Familie dann auch Gebrauch gemacht. Also wir gehören eigentlich nicht dazu. Man kann es auch einigermaßen regional unterscheiden. Diejenigen, die aus Russland oder aus Kasachstan in den 90er und frühen 2000ern gekommen sind, das sind in aller Regel Russlanddeutsche. Mhm. Und diejenigen, die dann meinetwegen aus der Ukraine aus derselben Zeit gekommen sind, sind über andere Wege reingekommen. Das ist halt, aber dadurch, dass wir alle so aus post-sowjetischem Raum kamen, haben wir eigentlich sehr viel gemeinsam gehabt. Und wir haben auch wirklich gesehen, gut, es ist also eine ganz große Menge an Menschen, die halt nicht integriert sind, in Deutschland angekommen. Wo finden sie ihre Wohnungen? Natürlich in den Dienststadtteilen, wo halt gerade was gebaut wurde, wo viel Sozialbau betrieben wurde, wo auch die billigeren Wohnungen sind, wo halt die Plattenbauten sind. In Freiburg ist es halt Weingarten oder Landwasser. In anderen Städten sind das halt andere Stadtteile. In Lahr gibt es, ich glaube, das ist dieses Phänomen, dass dort einfach eine Kaserne aufgelöst wurde.
Viele der Russlanddeutschen genau da in diese Kasernen gezogen.
Es gab viel billigen Wohnraum, genau. Mhm. Und da sind sie halt hingezogen, und da gibt es dann plötzlich so eine geschlossene Gesellschaft fast schon. Mhm. Und die haben eine ganz andere Dynamik, auch ganz andere interne gesellschaftliche Dynamik in diesen Stadtteilen, muss man halt sagen.
Ja, und was denn, worin bestehen denn diese Dynamiken?
Also einmal natürlich klar, die ältere Generation, die haben auch, die schauen gerne russisches Fernsehen und so weiter, aber das muss ja eigentlich nicht viel bedeuten, ne? Aber doch, das hat anscheinend seinen Einfluss. Aus irgendeinem Grund können sie sich nicht so leicht von Russland trennen, warum auch immer. Und die jüngere Generation, da läuft es ganz anders, muss man dazu sagen. Die sind in allermeisten Fällen, fallen sie gar nicht auf, weil sie haben deutsche Nachnamen und sehen auch ganz normal mitteleuropäisch weiß aus und sprechen akzentfreies Deutsch und wählen auch genauso wie alle anderen auch. Mhm. Aber es gibt halt eben dadurch, dass du in diesen billigeren Stadtteilen wohnst, hast du natürlich, das sind halt meistens auch die Stadtteile, wo du halt soziale Brennpunkte oder halt soziale Schwierigkeiten hast, ne? Du hast also höheren Stressfaktor, du hast nicht Verzweiflung, aber jedenfalls weniger Perspektiven etc. Und also dieses ganze negative Grundgefühl, diese Grundrauschen hast du halt eben da, dann hast du halt eben noch russisches Fernsehen, das einfach mal, das habe ich dann selbst auch sehen können, wo ich das geschaut habe, das macht bei dir einfach mal so eine Unzufriedenheit nochmal hoch. Das steigert mal das Ganze, und irgendwie hat das die AfD ganz gut nutzen können.
Ja, aber wie, genau nochmal die Anknüpfungspunkte, du hast schon gesagt.
Ja. Also, stimmt.
Also
ja.
Wo sind die Anknüpfungspunkte eben an die politischen Vorschläge oder Parolen, eher gesagt, der AfD? Also warum Unterstützt man beispielsweise eine ausländerfeindliche Politik, eine viel schärfere Migrationspolitik, ein eher traditionelles Familienbild?
Ja.
Wo sind da die Anknüpfungspunkte in diese russlanddeutsche Community oder Teile der russlanddeutschen Community?
Ja, also einmal hast du natürlich aus der Sowjetunion kommt einfach grundsätzlich ein deutlich konservativeres Weltbild als in der Bundesrepublik, muss ich ehrlich sagen, das ist einfach so. Mhm. Also das habe ich aus eigenem Umfeld ebenfalls und ich habe auch bei mir selbst so eine Veränderung der Welt, der Wahrnehmung auch feststellen können über die Jahre, dass ich auch mit anderen Augen auf die Welt blicke als damals vor 20 Jahren und so.
Konservativ aber, im Sinne von religiös, im Sinne
nein,
von...
Nein, tatsächlich nicht religiös, aber so eben diese Familienbilder, Rollenbilder, Geschlechterrollen und so weiter, also solche Sachen halt, dass jeder seinen Platz hat und jeder ihren Platz. Und dass Deutschland Deutschland ist, ja, also dieses Wissen auch, dass die anderen eigentlich nicht dazugehören. Und das ist das Witzige eben bei sehr vielen Einwanderern auch, dass sie sich dann aus dieser Gleichung immer selbst herausnehmen, weil wir sind ja integriert, wir sind nicht das Problem, das sind die Neuankömmlinge, das sind immer die Neuankömmlinge, die ein Problem sind. Und man muss aber auch ehrlich sagen, wenn du ein Problem mit noch nicht integrierten Menschen hast, die halt ins Land gekommen sind und noch integriert werden müssen in die Gesellschaft, dann hast du dieses Problem viel schärfer eben in solchen Stadtteilen, weil dort ist der Prozentsatz einfach viel höher. Und dann treffen diese ganzen Faktoren aufeinander. Und das bewirkt dann halt einfach so, dass irgendjemand, der halt gegen die Einwanderer etwas tun oder sagt, dass der dann für diese Bevölkerung natürlich viel attraktiver ist. Und außerdem hast du natürlich so ein absolut grundsätzliches Misstrauen gegenüber denen da oben. Das ist auch so mit der Ex-Sowjetunion auch immer so.
Du willst gerne weiter aus.
Du bist immer gleich. Es ist schwierig tatsächlich. Ich habe es nämlich nie so richtig versucht, das zu formulieren. Aber du hast irgendwie in so super korrupten Gesellschaften. Hast du halt eben null Respekt für staatliche Institutionen und für parlamentarische Institutionen etc. Du siehst halt eben, dass die wahre Macht eigentlich von einem starken Führer ausgeht.
Ja.
Die starke Führungspersönlichkeit, der Präsident Putin und so. Und letztlich alle Gesetze sind eigentlich nur dazu da, umgangen zu werden, wenn sie nicht passen und so etwas. Ne? Und das sind so die Lebensweisheiten von Menschen aus solchen sehr korrupten Gesellschaften. Ich glaube, das zieht sich eigentlich auch das ist kein post-sowjetisches Phänomen, das hast du in vielen anderen Ländern mit Sicherheit auch, weil das so grundsätzlich ist. Und dann kommt halt wirklich so eine AfD, ne, die halt einmal sagt, die da oben, die machen einfach die Politik, die ihnen gefällt, die verarschen uns die ganze Zeit und das fällt einfach auf deinen sehr fruchtbaren Boden, intern, mental. Und dann sagen sie auch noch etwas gegen diese neuen Kömmlinge, die ganzen dunkelhäutigen Einwanderer und sonst irgendwas, die halt so viel Müll verursachen und so weiter und Lärm und alles Mögliche. Und so eine Partei erscheint dann attraktiv, muss man halt sagen.
Und wie stark ist diese eigene Identität in Teilen dieser russlanddeutschen Community insofern, dass man auch noch ein Wir-Gefühl hat, dass man als besondere Gruppe innerhalb der deutschen Gesellschaft sich auch noch selbst wahrnimmt? Wie würdest du das beschreiben?
Also dadurch, dass ich nicht selbst dazu gehöre, ist das für mich immer aus so einer Außensicht. Ne? Ich fühle das nicht komplett nach. Es ist für mich, sieht das irgendwie widersprüchlich aus, weil einerseits sagen sie ja, dass sie dazugehören. Aber andererseits sind sie auch immer wir und die Deutschen. Die Deutschen sind immer die anderen. Das sind immer so die nicht-russlanddeutschen Deutschen.
Hiesigen heißt es, glaube ich.
Die Hiesigen.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, wie die das eigentlich alles unter einen Hut bringen. Ich glaube, das ist so dieses typisch Menschliche, dass man halt diejenige Identität immer hervorkramt, die gerade situativ besser passt. Mhm. Also in einer Situation, wo du halt gegen die Einwanderer hetzt, dann bist du ein Deutscher. Mhm. Und wenn du gegen die da oben oder halt eben gegen diese absolut Naivlinge, diese grünen, gutmenschlichen Naivlinge etwas hast, die halt die ganzen Dunkelhäutigen hier ins Land lassen, dann sind es diese naiven Deutschen. Man nimmt einfach die Identität, die einem gerade besser passt und das machen wir Menschen eigentlich normalerweise immer. Mhm. Das merken wir halt nicht.
Sagt Dimitri in seiner Analyse der Ergebnisse der Bundestagswahl in Bezug auf die AfD und der Community Teilen der Russlanddeutschen im RDL-Wochenrückblick hier bei Radio Dreieckland. Mit Inbox im RDL-Wochenrückblick. Ja, und das war's auch schon. Danke, Dimitri, dass du heute hier im Wochenrückblick zu Gast warst.
Hey, super gerne. Danke für die Einladung.
Und ich sage allen anderen Menschen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist David Graf. Bis zum nächsten Mal beim RDL-Wochenrückblick. Ich würde sagen, hasta aquí los deportes.